Jesus und Verstand, passt das zusammen? Unabhängig davon, ob man mehr auf der Seite des Verstandes steht oder auf der Seite von Jesus oder auf beiden oder auf keinen, keine Ahnung. Ich glaube, die meisten Menschen würden zugeben, dass es Wunder gibt. Die Frage ist nur, wie kommen die zustande? Aber in dem Falle haben wir das Gott zugeschrieben. Aber ist Gott wirklich so vertrauenswürdig? Und überhaupt die Bibel, ist die wirklich so vertrauenswürdig? Es gibt Menschen, die sagen, ich glaube nicht wirklich an die Bibel, weil wer sagt denn, dass das stimmen soll, was hier alles drin geschrieben steht? Vielleicht einiges zugedichtet und kann man sich da wirklich drauf verlassen? Und ich möchte mit uns heute einmal Quellen, Literatur anschauen, die außerbiblisch sind. Und ich möchte mal mit uns anschauen, gibt es im Laufe der Geschichte Notizen, Aufzeichnungen, Mitschriften, die etwas auf Jesus Christus und das Christentum beschreiben, hindeuten, die wir nicht in der Bibel finden, sondern von Menschen, die gar keine Christen waren. Das ist eigentlich sehr interessant. Gibt es sowas? Menschen, die nicht unbedingt an Gott und an Jesus glauben, haben die etwas mit Jesus, mit Christsein erlebt? Wie haben die ersten Christen vielleicht wahrgenommen? Haben die diesen Jesus gekannt oder haben sie von dem gehört? Und ich möchte mit uns gemeinsam das Thema anschauen, Jesus und die Geschichte. Und ich steige ein mit einem Zitat, was ihr hier an der Wand lesen könnt. Tatsache ist, dass wir für Jesus eine bessere historische Dokumentation haben als für jede andere Religion in der Antike. Und das sagt uns ein Wissenschaftler namens Dr. Edwin M. Yamauki. Ich hoffe, dass man ihn so ausspricht, ich kann es nicht genau sagen. Er ist auch jetzt nicht hier, von daher ist es nicht so schlimm, wenn ich es falsch sage. Und ich möchte mit uns heute mal drei Quellen, außerbiblische Quellen anschauen, die uns etwas über Jesus Christus, über die ersten Christen und über den Glauben, den christlichen Glauben etwas sagen. Und das erste, die erste Quelle, die wir uns anschauen, das ist eine römische Quelle, römische Notizen. Und ich steige einfach mal ein und das ist wie so eine kleine Vorlesung heute und ich hoffe trotzdem, dass ich das ein Stück lebendig und mit Herzen rübergeben kann. Bleibt einfach mal in der Verfolgung, in meiner Verfolgung und ja. Und zwar der erste, den ich euch vorstellen möchte, das ist der Publius Cornelius Tacitus. Und das war ein erfolgreicher Politiker und der wohl bedeutendste römische Historiker des ersten Jahrhunderts. Und er schrieb 116, ungefähr 117 nach Christus, einige teilweise recht kaiserkritischen Annalen. Und es gibt da viele Bücher von ihm und die Bücher 13 bis 16 beschreiben die Regentschaft Neros, des Kaisers von Rom. Und zu Beginn beschreibt er so die ruhigen Anfangsjahre. Wo Nero eingestiegen ist, war er eigentlich ein sehr wohlwollender und sehr, Anführungszeichen, guter Kaiser. Und dann einige Schriften später beschreibt er Tacitus über den Brand Roms, der 64 gewesen ist. Und zwar ist da ein heftiges Feuer ausgebrochen. Und es gibt viele Menschen, die das dem Nero zugeschrieben haben. Es gibt keine offiziellen Beweise, ob er das wirklich war, aber viele Menschen haben ihn verdächtigt. Und er hat das mitbekommen. Und er hat vergeblich versucht, den Verdacht, er selbst habe die Brandlegung befohlen, durch alle möglichen Anstrengungen versucht zu beschwichtigen. Und in dem Zusammenhang hat Tacitus etwas geschrieben über Nero, was mit den ersten Christen zusammenhängt. Und diese erste Quelle möchte ich euch mal vorlesen und ihr könnt sie mitlesen. Da schreibt Tacitus, um das Gerücht aus der Welt zu schaffen, schob er, Nero, die Schuld auf andere und verhängte die ausgesuchtesten Strafen über die wegen ihres Verbrechen Verhassten, die das Volk Christianer nannte. Der Urheber dieses Namens ist Christus, der unter der Regierung des Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Für den Augenblick war so der verderbliche Aberglaube unterdrückt worden, trat aber später wieder hervor und verbreitete sich nicht nur in Judäa, wo das Übel aufgekommen war, sondern auch in Rom, wo alle Gräuel und Abscheulichkeiten der ganzen Welt zusammenströmen und gefeiert werden. Also wurden zuerst diejenigen verhaftet, die sich schuldig bekannten, dann wurde aufgrund ihrer Aussagen eine ungeheure Menge der Schuld überführt. Nicht so sehr wegen des Verbrechens der Brandstiftung, als vielmehr des Hasses gegen die Menschen. Lasst euch nicht irritieren von den blauen, unterstrichenen Worten, die haben nichts zu sagen für uns heute, jetzt hier. Das habe ich einfach aus Wikipedia abkopiert. Und wenn ihr bei Wikipedia seid, dann könnt ihr auf diese Begriffe gehen und könnt weitere Informationen zu den Begriffen finden. Aber für uns jetzt hat das erstmal wenig Bedeutung. Aber interessant ist, von diesem römischen Historiker zu lesen, der erste Hinweis auf Jesus Christus und vor allen Dingen die ersten Christen. Und interessant ist hier, dass die Haltung des Tacitus sehr ambivalent ist. Auf der einen Seite missbilligt er diese grausame Christenverfolgung seitens Neros. Sozusagen, das ist ja nur eine offensichtliche Ablenkung, ja, von dem eigenen Versagen. Denn eigentlich als Kaiser hätte er in der Lage sein müssen, diesen Brand zu verhindern oder zumindest frühzeitig dafür zu sorgen, dass der nicht so heftig ausbricht. So, es gab also viel Kritik gegen Nero und das hat hier Tacitus sozusagen in diese Kritik mit hineingegangen. Aber andererseits sah er die Christen als Verbrecher, die diese Strafe verdient hätten, und er übernahm sehr populäre Vorurteile gegen die Christen. Zum Beispiel, dass er schreibt, dieser verderbliche Aberglaube. Und das finden wir in einigen Schriften der damaligen Zeit, dass viele Menschen die Christen charakterisiert haben in ihrem Aberglauben, so wie sie das beschreiben. Woher er sein Wissen von ihrem Glauben hatte, das ist ungewiss. Angenommen werden kann, dass Tacitus, der in seiner Zeit ein Prokonsul Asiens war, also ein Politiker, mit der Ausbreitung natürlich des Christentums konfrontiert war. Und dass er wahrscheinlich auch eigene Nachforschungen angestellt hat. Er hat auch noch einige Annalen geschrieben, wo er ältere Notizen und Quellen verwendet hat, die über Christen sind. Und wenn wir hier lesen über diese Unterdrückung des Aberglaubens, dann zeigt das, dass er Kenntnis gehabt haben muss von amtlichen Maßnahmen. Ja. So, man könnte auf die Kreuzigung Jesu hindenken. Na? Und das wurde ja sozusagen vom Staat befohlen, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und man kann davon ausgehen, dass er von diesen amtlichen Maßnahmen wusste. Und es wirkt aber nicht, dass er die Informationen, die er hier beschreibt, von Christen selbst hat. Auf jeden Fall können wir festhalten, dass Tacitus keinen Anlass zur Zweifel hatte, dass Christus sei ein von Pilatus als Verbrecher hingerichteter Jude und er sei der Urheber der aus Judäa stammenden religiösen Bewegung, die in Rom als Christen bekannt und verhasst war. Und ich möchte euch heute immer wieder ein paar Passagen aus einem Buch vorlesen, was ich zu dem Thema sehr interessant finde. Und vielleicht kennt der eine oder andere das von euch. Und zwar heißt es Der Fall Jesus von Lee Strobel. Und Lee Strobel war ein ehemaliger Atheist und ein Gerichtsreporter, der dann später zum Glauben an Jesus kam und war dann Pastor unter anderem in zwei sehr großen amerikanischen Gemeinden, einmal in der Willow Creek Gemeinde von Bill Hybels in Chicago und einmal von der Saddleback Church von Rick Warren, der das Buch Leben mit Vision und Gemeinde mit Vision geschrieben hat. Und er hat sich auf die Spur begeben, über die Wahrheit von Jesus zu forschen. Und er hat verschiedene Wissenschaftler getroffen und hat mit ihnen ein Interview geführt und unter anderem auch mit diesem Dr. Edwin M. Yamauki, das ist ein renommierter und führender Wissenschaftler für antike Geschichte und Archäologie. Er ist Christ und seit 40 Jahren beschäftigt er sich mit der Suche nach historischer Wahrheit. Und ich möchte einige Auszüge daraus immer wieder vorlesen, weil es ein Interview beschreibt und damit auch sehr locker geschrieben ist. Und ich finde, dass es sehr treffend ist und will euch gerne ein bisschen Anteil haben lassen. Okay, schreibt Lee Strobel jetzt Folgendes zu diesem zu dieser Notiz von Tacitus. Mir war dieser Abschnitt bereits vertraut und ich fragte mich, wie Yamauki auf eine Beobachtung reagieren würde, die ein führender Wissenschaftler namens G.A.N.D. Anderson gemacht hatte. Anderson spekuliert, dass Tacitus mit seiner Bemerkung, dass dieser verderbliche Aberglaube eine Zeit zurückgedrängt wurde, aber bald wieder aufbrach, unbewusst einen Beweis für den Glauben der ersten Christen lieferte, dass Christus gekreuzigt wurde, aber wieder von den Toten auferstand, sagte ich. Teilen Sie diese Ansicht? Yamauki dachte einen Augenblick nach. Das ist sicher die Interpretation einiger Wissenschaftler, erwiderte er und schien meiner Frage nach seiner persönlichen Meinung auszuweichen. Dann sagte er den entscheidenden Punkt. Unabhängig davon, ob es mit diesem Text beabsichtigt war, sehen wir hier eine bemerkenswerte Tatsache. Kreuzigung war das schrecklichste Schicksal, das einen Menschen treffen konnte. Und die Tatsache, dass eine ganze Bewegung um einen gekreuzigten Mann herum entsteht, ist erklärungsbedürftig. Wie kann man erklären, dass sich eine Religion verbreitet, die auf der Verehrung eines Mannes basiert, der den schmählichsten Tod gestorben ist, den man sich vorstellen kann? Natürlich lautet die Antwort der Christen, dass er von den Toten auferstanden ist. Andere haben sich alternative Theorien überlegt, wenn sie nicht an die Auferstehung glaubten. Doch klingt keine dieser Alternativen für mich sehr plausibel. Ich bat ihn zu erklären, welche Bedeutung die Schriften von Tacitus in Bezug auf Jesus haben. Sie stellen ein wichtiges Zeugnis von einem Autor dar, der der ganzen Sache negativ gegenübersteht. Er bezeugt den Erfolg und die Ausbreitung des christlichen Glaubens, der auf einer historischen Figur Jesus basiert, die von Pontius Pilatus gekreuzigt wurde, sagte er. Und es ist wichtig, dass Tacitus von einer ungeheuren Menge berichtet, die so stark an ihren Überzeugungen festhielt, dass sie lieber starb, als ihren Glauben abzuschwören. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, würden die ersten Apostel, von denen wir im Neuen Testament lesen, und die ersten Christen, von denen wir im Neuen Testament lesen, wie zum Beispiel Stephanus, wie zum Beispiel Petrus, Jakobus oder Johannes der Täufer, wenn wir alle so diese berühmten Promis des Neuen Testamentes nehmen, von denen wir lesen, da stelle ich mir die Frage, würden diese Personen, die behaupten, dass sie Jesus Christus persönlich kennengelernt haben, dass sie ihn persönlich erlebten und dass sie persönlich an ihn als den Messias glauben, würden diese Personen, wenn sie denn wüssten, dass sie gar nicht Jesus erlebt haben und dass er gar nicht der Messias ist, also wenn sie selber wüssten, dass sie einer Lüge anheimgefallen wären, freiwillig für ihren Glauben sterben? Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, du André, ja, du glaubst an Jesus, aber hast du den schon mal gesehen? Dann müsste ich ehrlich sagen, naja, so wie ich jetzt Simon so visuell da sehe, nicht. So, aber ich habe ihn natürlich in vielerlei Hinsicht erlebt, durch Gedanken, durch mein Herz, durch andere Menschen. Aber da könnte jemand kommen und könnte sagen, ja, André, das bildest du dir nur ein. Okay, dann würde ich sagen, okay, wenn du das so denkst. Aber hier Menschen, die selbst behaupten, und das war nicht nur einer, sondern ganz viele, dass sie Jesus selbst erlebt haben, würden sie, wenn sie wüssten, dass das nicht so wäre, wirklich bereit sein, für ihren Glauben zu sterben? Ich glaube, wohl kaum. Und das ist für mich ein sehr großer Indiz, dass diese Menschen authentisch und glaubwürdig waren. Eine zweite römische Quelle, die ich mit uns anschauen möchte, ist von einem sogenannten Plininius der Jüngere. Plininius war seit etwa 111 nach Christus als Statthalter in Bithynien. Das ist im heutigen Izmit in der Türkei. Er war zuständig für Anzeigen aus der Bevölkerung gegen dort lebende Christen. Ja, also Leute haben Christen angezeigt und er hat das behandelt. Und in einem Briefwechsel mit dem Kaiser Trajan, den er später in seiner 10-bändigen Briefesammlung aufnahm, die sogenannten Plinius-Briefe, da holt er sich vom Kaiser rechtliche Bestätigung für seine Verfahren mit diesen Christen. Und in einer Epistula, heißt das, beschrieb er so seine Verhörmethoden und auch die ihm bekannt gewordenen christlichen Gebräuche der ersten Christen und vermittelt so einen Eindruck von dem Glauben, den sie hatten. Und ich lese euch dort auch diese Quelle mal vor. Und da schreibt also Plinius dem Kaiser: Ich habe sie gefragt, ob sie Christen sind. Und wenn Sie es zugeben, wiederhole ich die Frage noch ein zweites und ein drittes Mal, verbunden mit einer Warnung von den Strafen, die Sie erwarten. Wenn Sie daran festhalten, befehle ich, Sie zur Hinrichtung wegzuführen. Denn egal, wie Ihr Eingeständnis aussieht, ich bin überzeugt, dass Ihre Sturheit und Ihre unerschütterliche Hartnäckigkeit nicht unbestraft bleiben soll. Denen, die bestritten, Christen zu sein oder gewesen zu sein, sprach ich die Formel vor und ließ sie die Götter anrufen und zu deinem Standbild. Mit Weihrauch und Weinspenden beten und außerdem Christus lästern. Daraufhin konnten sie meines Erachtens freigelassen werden. Denn zu alledem sollen sich wahre Christen nicht zwingen lassen. Interessanter Satz. Sie versicherten, ihre ganze Schuld oder ihr Irrtum habe darin bestanden, dass sie sich regelmäßig an einem bestimmten Tag vor Dämmerung versammelten, um Christus als Gott ein Lied darzubringen und sich durch Eid zu verpflichten, nicht etwa zu einem Verbrechen, sondern zur Unterlassung von Diebstahl, Raub, Ehebruch, Treulosigkeit, Unterschlagung von anvertrautem Gut. Umso mehr hielt ich es für notwendig, von zwei sogenannten Dienerinnen oder auch Sklavinnen im Sinne von Sklavinnen, die Wahrheit auch noch durch Folter zu erforschen. Ich fand nichts als absurden, maßlosen Aberglauben. Denn nicht nur über die Städte, auch über die Dörfer hat sich die Seuche dieses Aberglaubens verbreitet. Doch es scheint möglich, sie einzudämmen und auszutilgen. Nur wenn ich viele von euch anschaue und wenn ich mich anschaue, dann muss ich zumindest in dem Punkt sagen, ist das nicht geglückt. Amen. Ja. Diese Angaben zeigen, dass das Christentum sich nicht nur in den Städten wie Jerusalem oder Antiochia oder so weiter, sondern auch in den ländlichen Provinzen weit verbreitet hat und auch unter allen Bevölkerungsschichten. Wir lesen hier von Sklavinnen, die zum Glauben kamen, wie auch von den römischen Bürgern. Aber das größte Problem für die römischen Behörden war, dass die Christen den Kaiserkult nicht mitmachten. Es gab eben dieses Gesetz, die Götter und den Kaiser als Gott anzubeten. Und die Christen hatten ja einen anderen König, nämlich diesen Jesus Christus. Und darum ließ dieser Plinius diese Christen, die sich zu ihrem Glauben bekannten, direkt verurteilen. Und die, die dann ihr Christsein bestritten, ja, weil sie entweder nicht wirklich Christen waren oder weil sie wirklich Angst vor dem Tod hatten, wie auch immer, ließ er dann die Götterstatuen und diesem Kaiserstandbild Opfer darbringen und sie mussten Christus lästern. So, das war für ihn das Kriterium, dass sie die Chance hatten, doch nicht umgebracht zu werden. Und diesem Plinius war durch Gerüchte und auch Behördenwissen bekannt, dass Christen das Kaiseropfer verweigerten, weil sie, wie gesagt, Christus wie einen Gott oder als ihren Gott verehrten. Und interessant ist, dass die Aussagen dieser sogenannten ehemaligen Christen ihm bestätigt haben, wieso die ersten Christen gelebt haben und deren Bräuche. Ja, dieses gemeinsame Singen, so Lobpreis haben die auch gekannt. Sie hatten sehr früh ihren Gottesdienst, einmal die Woche. Ja, vielleicht war es ein Sabbat, vielleicht war es ein Sonntag, wie auch immer. Das Einhalten der 10 Gebote. Und er stellte fest, dass das alles nicht staatsfeindlich oder verschwörerisch war. Und damit er das wirklich prüfen konnte und sicher war, hat er einige Hausangestellte der Christen, also diese Sklaven, foltern lassen, um herauszufinden, was steckt denn dahinter. Ja, so ein bisschen ähnlich die Stasi-Methoden. Ja, man hat irgendwelche Freunde oder Verwandte oder irgendeinen Komplizen hat man dann gefangen genommen und die ausgequetscht über eine andere Person. Ja, erzähl mal über den. Ja, und ungefähr war das hier. Erzählt mal über die Christen. Ja, wie sind die wirklich drauf? Ja? Und die Aussagen enthielten für ihn nichts als minderwertigen Aberglaube, ohne dass wir was von dem weiteren Inhalt mitbekommen. In den Aussagen von diesem Plininius also wird deutlich, dass er Christus als eine gegen den Kaiser kultisch als Gott verehrte Person ansah. Das heißt, er hat wohl sein Menschsein vorausgesetzt. Und diesen Eindruck von diesem christlichen Glauben gewann er durch Gerüchte und Behördenwissen. Und er hat keine eigenen Nachforschungen angestellt. Interessant ist hier bei dieser Quelle, dass historische Details zur Person Jesu selbst ihn nicht so sehr interessierten, sondern vielmehr der Glaube der Christen, weil er herausgefordert war, mit den Christen Umgang zu haben. So, für ihn war es mehr interessant, wie glauben die Christen an diesen Jesus, als wer dieser Jesus selbst ist. Aber durch diese Notiz bekommen wir natürlich einiges mit von diesem Jesus, an den die Christen geglaubt haben. So, das sind zwei bedeutende, wichtige römische Quellen von zwei Menschen, die keine Christen waren, sondern eigentlich im Gegenteil überhaupt nicht mit Christen sympathisiert haben. Und umso interessanter ist es natürlich, wie sie darüber schreiben, denn wenn sie Christen wären, könnte man sagen, ja, sie wollen sich irgendwie positiv das Christsein beschreiben oder so. Nein, es waren Menschen, die einfach neutral bzw. Von außen das beschrieben haben. Und jetzt möchte ich als dritte Quelle über eine jüdische Quelle, über eine jüdische Notiz mit euch reden. Und zwar geht es hier um diesen Flavius Josephus. Und Flavius Josephus war ein bedeutender römisch-jüdischer Historiker des ersten Jahrhunderts. Er wurde mit 19 Jahren Pharisäer, Priester, und mit 66 nach Christus war er sogar jüdischer Feldherr in Galiläa. So, der hat einige Berufszweige mitgenommen. Und in seinen Schriften, die jüdischen Altertümer, erwähnt er die Hinrichtung des Jakobus im Jahre 62. Das war ein Jünger Jesu und das war der Bruder von Jesus. Und das lesen wir auch im Neuen Testament. Und er selbst schreibt über die Hinrichtung unter dem sadduzäischen Hohenpriester Hannas II. Folgendes. Er versammelte daher den Hohen Rat zum Gericht und stellte vor diesen den Bruder des Jesus, der Christus genannt wird, mit Namen Jakobus, sowie noch einige andere, die er der Gesetzesübertretung anklagte und zur Steinigung führen ließ. Und fast genau das Gleiche finden wir im Neuen Testament. Und die meisten Historiker halten diese Stelle für authentisch. Und wir kommen gleich nochmal auf diese Stelle zurück. Aber dieser Flavius hat eine sehr wichtige weitere Notiz gemacht. Und zwar in dem sogenannten Testimonium Flavianum bezeichnet man den 93 nach Christus verfassten Abschnitt, und ich sage es ganz speziell, im Buch 18, Verse 63 bis 64, aus den Antiquitates Judaica des Flavius Josephus über Jesus. Und ich lese aus dem Buch wieder einiges, weil diese Stelle, die jetzt kommt, ist nicht so einfach. Und hier habe ich einiges unterstrichen, was bewusst so gewollt ist, weil wir hier uns ein bisschen was näher angucken wollen und müssen, was nicht ganz so einfach zu verstehen ist, und deswegen lese ich es auch vor. Okay, hier schreibt Lee Strobel: Ich wusste, dass Josephus noch einen längeren Abschnitt über Jesus geschrieben hatte, den man das Testimonium Flavianum nennt. Ich wusste außerdem, dass dieser Abschnitt einer der am heftigsten umstrittenen Texte antiker Literatur war, weil er oberflächlich betrachtet umfassende Bestätigung für das Leben Jesu, seine Wunder, seinen Tod und seine Auferstehung bietet. Doch ist er authentisch? Oder wurde er im Laufe der Jahre von Leuten verfälscht, die Jesus gewogen waren? Ich fragte Yamauki nach seiner Meinung und merkte sofort, dass ich damit einen Bereich angesprochen hatte, der ihn sehr interessierte. Er entknotete seine Beine und setzte sich gerade in seinen Sessel auf. Das ist tatsächlich ein faszinierender Abschnitt, sagte er mit Begeisterung in der Stimme. Er lehnte sich mit dem Buch in der Hand vor, aber es stimmt, dass es sehr umstritten ist. Er las mir den betreffenden Abschnitt vor. Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mann, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er vollbrachte nämlich ganz unglaubliche Taten und war der Lehrer aller Menschen, die mit Lust die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Dieser war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebend, wie gottgesandte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorhergesagt hatten. Und bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Die Bestätigung, die sich hier für Jesus finden ließ, war wirklich offensichtlich. Sie sagen, dass dieser Abschnitt heftig umstritten ist. Können Sie erklären, welche Einwände Wissenschaftler dagegen vorbringen, fragte ich. Es gibt im Wesentlichen drei Trends in der Wissenschaft, erklärte er mir. Aus verständlichen Gründen dachten die ersten Christen, dass es eine wundervolle und durch authentische Bestätigung für Jesus und seine Auferstehung war. Sie waren begeistert. Dann wurde im Zeitalter der Aufklärung der ganze Abschnitt von einigen Wissenschaftlern in Frage gestellt. Doch heute herrscht bemerkenswerte Übereinstimmung unter jüdischen und christlichen Wissenschaftlern darüber, dass der Textabschnitt im Ganzen authentisch ist, wenn es auch einige Einfügungen gegeben haben könnte. Ich hob eine Augenbraue. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber könnten Sie definieren, was Sie mit Einfügungen meinen? Das heißt, dass frühe christliche Kopisten einige Begriffe eingefügt haben, die ein jüdischer Autor nicht geschrieben hätte, sagte Yamauki. Er zeigte auf sein Buch. Der Text beginnt mit dem Satz: Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mann. Dieser Begriff wird für Jesus von Christen normalerweise nicht verwendet, also scheint er authentisch für Josephus zu sein. Doch im nächsten Satz heißt es, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Daraus geht indirekt hervor, dass Jesus mehr als ein Mensch war, was eine Einfügung zu sein scheint. Und da möchte ich kurz hinzufügen, das steht hier nicht. Es ist so, dass ja Josephus ein Jude war. Und wenn er hier geschrieben hätte, dass Jesus mehr ist als ein Mensch, dann würde er eigentlich sagen, dass Jesus ein Gott ist oder Gottes Sohn ist. Aber als Jude kann er das ja nicht sagen. Und deswegen geht man davon aus, dass er das hier nicht so hätte reingeschrieben. Ich nickte, um ihm zu zeigen, dass ich ihm folgen konnte. Weiter heißt es, er vollbrachte nämlich ganz unglaubliche Taten und war der Lehrer aller Menschen, die mit Lust die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Das scheint dem Vokabular zu entsprechen, das Josephus sonst auch verwendet und wird im Allgemeinen als authentisch betrachtet. Aber dann kommt diese eindeutige Aussage, dieser war der Christus. Das scheint eine Einfügung zu sein. Weil, unterbrach ich ihn, Josephus bei seinem Verweis auf Jakobus schreibt, dass Jesus der Christus genannt wurde. Das ist richtig, sagte Yamauki. Es ist unwahrscheinlich, dass Josephus hier rundweg schreiben würde, dass Jesus der Messias ist, wenn er an anderer Stelle nur sagt, dass er von seinen Nachfolgern für den Messias gehalten wird. Der nächste Teil des Abschnitts, in dem es um den Prozess gegen Jesus, seine Kreuzigung und die Tatsache, dass seine Jünger ihn liebten, geht, ist einwandfrei und wird als echt betrachtet. Dann kommt dieser Satz, denn er erschien ihnen am dritten Tag wieder lebend, wie gottgesandte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorhergesagt hatten. Hier haben wir wieder eine klare Bekundung des Glaubens an die Auferstehung und deshalb ist es unwahrscheinlich, dass dieser Satz von Josephus stammt. Diese drei Elemente scheinen also Einfügungen zu sein. Und das sind genau diese Dinge, die ich unterstrichen habe. Und worauf läuft das hinaus, fragte ich. Dass dieser Abschnitt bei Josephus ursprünglich tatsächlich über Jesus geschrieben wurde, wenn auch ohne die drei Einschübe, die ich eben erwähnt habe. Doch selbst so bestätigt Josephus wichtige Informationen über Jesus. Er starb als Gründer des Christentums in Jerusalem den Märtyrertod. Er war ein weiser Lehrer, der eine verbreitete und treue Anhängerschaft hatte, obwohl er unter Pilatus auf Veranlassung einiger jüdischer Führer gekreuzigt worden war. Und das Ganze wird bestätigt durch eine Schrift, die man viele Jahrhunderte später gefunden hat. Und zwar von einem Shlomo Pines, oder was weiß ich, wie der heißt, oder Shlomo Pines, oder Hilfe. Der veröffentlichte ganz aktuell 1971, also gerade eben mal, eine bis dahin unbeachtete arabische Version, die ein Bischof namens Akapios von Hierapolis in seiner christlichen Universalgeschichte im 10. Jahrhundert zitiert hatte. Und er hat nicht Josephus erwähnt, aber auf Deutsch lautet sie folgendermaßen. Zu dieser Zeit gab es einen weisen Menschen, der Jesus genannt wurde. Und er wies einen guten Lebenswandel auf und war als tugendhaft bekannt und hatte viele Leute aus den Juden und den anderen Völkern als seine Jünger. Pilatus hatte ihn zur Kreuzigung und zum Tode verurteilt. Aber diejenigen, die seine Jünger geworden waren, gaben seine Jüngerschaft nicht auf und erzählten, dass er ihnen 3 Tage nach der Kreuzigung erschienen sei und lebe und demnach vielleicht der Messias sei, über den die Propheten Wunderbares gesagt haben. Und das ist interessant, dass es hier 2 verschiedene Quellen gibt, die Ähnliches mitgeben. So, wenn wir jetzt diese 3 Quellen anschauen, 2 jüdische Notizen und eine, 2 römische Notizen und eine jüdische Notiz von 3 sehr bekannten und bedeutenden Historikern des ersten Jahrhunderts, dann stellt sich folgende Frage und das möchte ich euch noch kurz vorlesen. Und zwar schreibt Lee Strobel: Ich wollte zusammenfassen, was wir bisher über Jesus aus nicht-biblischen Quellen erfahren hatten. Angenommen, wir hätten weder das Neue Testament noch andere christliche Schriften. Welches Bild könnten wir von Jesus zeichnen, wenn wir auf antike nicht-christliche Quellen wie Josephus, Tacitus oder Plininius des Jüngeren zurückgreifen? Jamauki lächelte. Wir hätten immer noch eine ganze Menge wichtiger historischer Belege, die in groben Umrissen das Leben Jesu skizzieren. Als er fortfuhr, hob er bei jedem Punkt einen Finger, um ihm mehr Gewicht zu geben. Und diese Punkte habe ich euch jetzt hier aufgeschrieben. Wir würden erstens wissen, dass Jesus ein jüdischer Lehrer war. Zweitens, dass viele Menschen glaubten, dass er Heilungen und Exorzismus betrieb. Drittens, dass ihn manche Menschen für den Messias hielten. Viertens, dass er von den jüdischen Führern abgelehnt wurde. Fünftens, dass er unter Pontius Pilatus in der Regierungszeit des Tiberius gekreuzigt wurde. Sechstens, dass sein Nachfolger trotz seines schmählichen Todes glaubten, dass er noch lebendig war und sich über Palästina hinaus ausbreiteten, sodass es schließlich um 64 sogar in Rom eine Menge von ihnen gab. Und siebtens, dass ihn Menschen in der Stadt und auf dem Land, Männer und Frauen, Sklaven und Freie als Gott verehrten. Das waren in der Tat eine Menge unabhängiger Belege. Mit ihrer Hilfe konnte man nicht nur die Konturen des Lebens Jesus nachzeichnen, ohne auf die Informationen der Bibel zurückzugreifen. Man konnte aus diesem Material, das teilweise älter war als die Evangelien, noch mehr über Jesus erfahren. Und das fand ich schon sehr interessant, einfach mal das so geballt auf einen wirken zu lassen, um zu sehen, ja, für uns ist es irgendwie so klar, Neues Testament, ja. So, wenn du was über Jesus lesen willst, dann liest die Bibel. Ich glaube, für uns auch als Christen oder viele von uns als Christen ist es auch mal interessant. Und das finde ich so spannend, dass es auch außerhalb der Bibel sehr viel gibt, was über Jesus und über die Christen geschrieben steht. Was mich persönlich wieder ermutigt, dass Jesus tatsächlich gelebt hat und dass er eine Bedeutung hat für mich und für dich. Und dann habe ich mich gefragt, naja, wenn das Neue Testament oder die Bibel, ich meine, die Frage ist, stimmt das, was hier steht? Ja, ist das wahr? Wir könnten natürlich sagen, aufgrund der außerbiblischen Quellen, ja, wird das immer wahrscheinlicher, dass das Buch hier auch stimmt. Ich habe mir gedacht, wenn man sagen würde, naja, das haben irgendwelche Christen geschrieben und die haben das so manipuliert, ja, so, und die haben sich das ein bisschen ausgedacht, dann muss ich sagen, habe ich ein Problem damit, das zu glauben, weil wenn wirklich Christen das so geschrieben haben, wie das zu ihrem Vorteil wäre und nicht, wie es wirklich geschehen ist, dann hätte ich das irgendwie doch ein Stück anders geschrieben. Ich hätte das irgendwie attraktiver wirken lassen. Ich hätte Jesus attraktiver und heldenhafter geschrieben. Ich hätte die Jünger und die Nachfolger Jesus viel attraktiver dargestellt, als es im Neuen Testament zu lesen ist. Weil das ist ja ähnlich wie bei Facebook, da postest du ja meistens tendenziell auch mehr die Dinge, die gut laufen. Ja? Ich meine, wenn der Abendgottesdienst cool war, dann schreibt man, ja, heute toller Abendgottesdienst, wow, klasse. Man würde ja nicht hinschreiben, ey, das war ja ein blöder Abendgottesdienst, ey, pff, ja, dann lieber nichts schreiben. Ja? Oder das Männercamp, das war klasse, ihr müsst alle nochmal kommen. Würde doch keiner schreiben, ey, was sind das für Weicheier, nicht mehr hinkommen. Ja? Da würden wir uns ein Eigentor schießen. So, das heißt, wenn Christen wirklich die Absicht gehabt hätten, ein bisschen was auszudenken, um hier was über Jesus zu schreiben, dann hätte ich gesagt, hey Leute, dann aber bitte die Kreuzigung von Jesus nicht so krass darstellen, dass Jesus so loserhaft aussieht. Ja, er soll doch der Held sein. Ja, bitte vielleicht nur mal in einem kurzen Nebensatz erwähnen, dass es ihm irgendwie schlecht ging und dass er, was weiß ich, ausgepeitscht wurde. Nee, gar nicht schreiben, ja. Oder dann hätte ich den Verrat von Jesus doch nicht reingeschrieben, ja. Hey, das ist unser Buddy, hey, die Christen sind doch alle Top-Leute, du musst mit in das Team, ja. Ich hätte das nicht erwähnt, ja, ich meine, wir sind doch eine coole Truppe, ja, da will doch keiner dabei sein, wenn man so einen Petrus dabei hat, ne. Ja, oder wie Jesus mit dem Reichen umgegangen ist, der Reiche, der einmal kam und sagte, ja, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen, ja, und Jesus sagt, naja, dann halte die Gebote, habe ich gemacht, ja, so, ja, dann verkaufe alles, was du hast. Darauf hatte er keine Lust und ist abgehauen und Jesus lässt ihn auch noch gehen. Mann, dann hätte ich den Jesus doch barmherziger dargestellt, dass er hinter ihm herrennt und noch auf Knien bekniet und sagt, nee, 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 du kannst auch ein bisschen was für dich noch behalten. Nein, hat er auch nicht gemacht. So, was ich finde, ist, dass das Neue Testament scheint für mich, als ob es ein authentisches Leben mit Höhen und Tiefen beschreibt, aber von Menschen, die in ihren Höhen und Tiefen mit Jesus Christus leben. Und da werden Probleme genauso beschrieben wie Erfolge. Von daher habe ich für mich das Empfinden, dass da gar nicht groß rumgetrickst wird, sondern einfach das aufgeschrieben wurde, was erlebt wurde. Und die große Frage ist, wie kann man nun herausfinden, ob die Sache mit Jesus wirklich stimmt? Das eine ist, man kann natürlich das Neue Testament lesen und das Alte Testament. Kathi hat ja letztes Mal vieles über das Alte Testament gesprochen, über Prophetien, über Jesus im Alten Testament erzählt, was im Neuen Testament eingetroffen ist. Und da kriegen wir viel über Jesus mit. Man kann natürlich auch außerbiblische Quellen anschauen, wie wir das gerade gemacht haben, aber ich glaube, das Entscheidende ist, um herauszufinden, ob die Sache mit Jesus die Wahrheit ist, ihm selbst zu begegnen. Das ist auch das, was Kathi beim letzten Mal gesagt hat, bei den ganzen Prophetien, die kann man sich anschauen. Aber wichtig ist, dass sie darauf hindeuten, dass dieser Jesus tatsächlich existiert. Und ich möchte zum Schluss drei Personen kurz euch vorlesen, die im Neuen Testament diesem Jesus begegnet sind. Die sind nicht aus irgendeinem christlichen Elternhaus groß geworden und haben schon von der Muttermilch die Bibel eingesogen, sondern das waren Menschen mitten aus der Gesellschaft heraus, die eigentlich gar nichts mit Christsein und Jesus am Hut hatten. Und zwar die erste Begegnung ist, wo Jesus am Kreuz hing, mit den Verbrechern. Und in Lukas 23, Vers 39, einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete, du bist also der Christus? Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unser Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hier hat ein Verbrecher, der unheimlich viel Mist am Kerbholz hat, zu einem gläubigen Menschen, indem er erkennt, wie schlecht er in seinem Herzen ist, aber wie Jesus die Wahrheit ist und er Jesus braucht. Das war eigentlich eine Umkehr, eine sogenannte Bekehrung hier in dieser letzten Stunde des Todes. Und er kommt zum ewigen Leben. Und dann eine weitere Begebenheit, als Jesus am Kreuz hängt in Markus 15, ab Vers 37, da schrie Jesus laut auf und starb. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten entzwei. Der römische Hauptmann, der dem Kreuz gegenüberstand und mit angesehen hatte, wie Jesus gestorben war, rief aus, ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Und das ist eine Begebenheit, die mich immer wieder fasziniert, dass ein römischer Hauptmann, der vielleicht manches über diesen Christus und über diese Christianer gehört hat. Vielleicht hat er belächelt, vielleicht war er interessiert. Aber in dem Moment, als dieser Jesus Christus am Kreuz hängt und stirbt und ein Erdbeben geschieht und der Vorhang des Tempels zerreißt, da trifft es ihm im Herzen und er kann nicht anders wie wahrhaftig, dieser Mann war Gottes Sohn. Und eine dritte Begebenheit in Johannes 3, Vers 1. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Und Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Bemerkenswert finde ich hier, dass ein Mann, der Pharisäer war, der Jude war, hinkommt und sagt, wir merken, du kommst von Gott. Und dann klärt Jesus ihm, wie man zu einem Christen wird, dass man eine Neugeburt braucht. Und ich finde es interessant, wie drei verschiedene Menschen in der Begegnung mit Jesus ihn als die Wahrheit entdecken. Dieser Verbrecher, dieser Hauptmann und ein Pharisäer. Und zum Schluss möchte ich euch noch vorlesen, was jetzt nun die Quintessenz für Lee Strobel und diesen Wissenschaftler ist. Ich stand auf und dankte Yamauki dafür, dass er mir so viel von seiner Zeit zur Verfügung gestellt und für alle die Informationen, die er mir gegeben hatte. Ich weiß, dass zu diesem Thema ganze Bücher geschrieben wurden und wir noch über vieles reden könnten, sagte ich. Aber zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine persönliche Frage stellen, wenn Sie nichts dagegen haben. Der Professor erhob sich. Natürlich, das ist schon in Ordnung. Ich blickte mich in seinem bescheidenen Büro um, das bis zur Decke mit Büchern und Manuskripten, Zeitschriften, Disketten und Papier gefüllt war. Das Ergebnis lebenslanger Forschungsarbeit über eine längst vergangene Zeit. Sie haben 40 Jahre damit verbracht, antike Geschichte und Archäologie zu studieren, sagte ich. Welche Auswirkungen hat das auf Ihre persönliche Spiritualität? Haben Ihre Studien Ihren Glauben an Jesus Christus gestärkt oder geschwächt? Er blickte einen Augenblick zu Boden, dann hob er den Blick und schaute mir gerade in die Augen. Er sagte mit fester und aufrichtiger Stimme, keine Frage, meine Studien haben mein geistliches Leben sehr gestärkt und bereichert. Sie haben mir ein besseres Verständnis für die Kultur und den historischen Kontext der Ereignisse gegeben. Das bedeutet nicht, dass ich nicht akzeptiere, dass es einige ungelöste Fragen gibt, die wir in diesem Leben auch wahrscheinlich nicht lösen werden. Doch diese offenen Fragen beeinträchtigen meinen Glauben an die Glaubwürdigkeit der Evangelien und des restlichen Neuen Testamentes nicht. Ich halte die alternativen Erklärungen, die die Verbreitung des christlichen Glaubens soziologischen oder psychologischen Gründen zuschreiben, für äußerst schwach. Er schüttelte den Kopf. Wirklich äußerst schwach. Dann fügte er hinzu, für mich haben die historischen Belege meine Hingabe an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der uns liebt, für uns gestorben und von den Toten auferstanden ist, verstärkt. So einfach ist das. Und ich wünsche mir, dass wir genauso eine eigene Überzeugung bekommen, wer dieser Jesus Christus ist. Wir können viel über ihn lesen und das ist mit ein Schlüssel, ihn näher kennenzulernen. Aber letztendlich ist meine Einladung an dich, ihn selbst kennenzulernen. Und er ist nur ein Gebet weit entfernt. Weil ich glaube, dass er wirklich lebt, dass er wirklich auferstanden ist. Weil wenn das nicht wäre, dann könnten wir hier den Sarg zumachen, die Band bräuchte nicht mehr spielen, wir könnten hier den Raum verlassen und könnten unseren Glauben an den Nagel hängen. Aber das glaube ich nicht, dass das so ist. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, diesen Jesus kennenzulernen und mit ihm zu leben und zu fragen, was ist dein Gedanke, was ist dein Plan mit mir, mit meinem Leben, mit dieser Welt? Das ist doch alles kein Zufall. Ich kann manches nicht erklären, aber ich weiß, es gibt einen Gott, der hat den Überblick. Und er lädt uns ein, er lädt dich ein, ihn kennenzulernen. Und wenn du mehr von ihm wissen willst, dann öffne dein Herz und sage, Jesus, zeig mir, dass du da bist. Ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dich erleben. Und er sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Und wer dürstet, der komme und trinke das Wasser des Lebens umsonst. Amen.